Hier ist die Schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Herzlich willkommen zum Berlin-Special von Gay Music meets Gay Watch.
Aus dem Musical Linie 1 hier den Hitmix bei uns bei der Schwulen Welle. Und ja, die Linie 1, die fährt natürlich in Berlin. Und deswegen haben wir gleich zwei unserer Redakteure nach Berlin geschickt. Alex ist ja wieder zurück aus Berlin, wird uns von dem deutschen Vorentscheid Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024 berichten. Im Gepäck interessante Gespräche, zum Beispiel mit den Teilnehmern Rick und Florian und Hintergrundinfos von den Proben.
Ja, und Hartmut, der noch vor Ort auf der Berlinale ist, wird uns einen Zwischenbericht abgeben, bevor er in der nächsten Woche dann ausführlich bei dir in der Sendung berichten wird.
So ist es geplant. Mal gucken, was draus wird. Abgemischt wird jedenfalls das Ganze hier und heute mit der passenden Musik. So stellen wir euch jetzt gleich einen brandaktuellen Song aus dem Musical Kudamm 59 vor.
Genau, meinen Besuch in Berlin habe ich auch zum Besuch des Musicals Kudamm 56 genutzt.
Ja, was denn nun? 56 oder 59?
Dazu später mehr. Im Studio für euch heute der Alex.
Und der Dieter.
Da fehlt es nur noch der Oliver, der euch gleich verrät, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr denn wollt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Hallo, hier ist der Hartmut von der Schwulen Filmwoche. Ich bin gerade in Berlin, natürlich bei der Berlinale, der 74. Berlinale hier in Berlin. Wir sichten gerade Filme für die 40. Schwule Filmwoche in Freiburg, die ab 1. Mai bis zum 8. Mai in Freiburg stattfinden wird. Gerade geht es schon wieder rein in einen Film, aber vor sende ich liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer der Schwulen Welle bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Viel Spaß!
Nach dem dicken B für Berlin, aber auch für Berlinale haben wir jetzt den roten Teppich ausgerollt. Eben habt ihr Hartmut noch in der Konserve gehört und jetzt haben wir ihn live, fast vom roten Teppich oder so ungefähr, in Berlin hier an der Leitung. Hallo Hartmut!
Hallo, grüne Grüße vom Breitscheidplatz hier in Berlin mit Blick auf die Gedächtniskirche.
Ja, und gleich um die Ecke ist ja auch eine Berlinale Location, oder? Der Zoopalast, oder?
Richtig, da war ich auch schon einige Male jetzt schon drin. Genau, das ist ja die ganz große, also einer der Premierenkinos hier auch. Und da ist natürlich bei der Berlinale ist das natürlich auch sehr einbezogen. Ja, das ist ja gleich ums Eck.
Ja. Gut, es ist kein Geheimnis, dass du wegen der Berlinale in Berlin bist. Aber was machst du da jetzt genau? Einfach nur gucken?
Genau, ich bin natürlich einerseits fürs Radio hier und zum anderen natürlich auch für die Schwule Filmwoche. Wir sichten ja gerade fleißig Filme. Die Berlinale ist ja immer eine ganz gute Möglichkeit für uns, nochmal nach aktuellen, queeren, schwulen Filmen zu suchen und am besten sogar noch was zu finden. Und hier gibt es auch die Teddy Awards, die ja dann jetzt am Freitag, also morgen, dann verliehen werden. Und von da sind wir hier mit einem kleinen Team von der Filmwoche hier und gucken jetzt seit einer Woche ungefähr fleißig hier Filme.
Seit einer Woche.
Und treffen auf andere Festivals.
Entschuldigung? Seit einer Woche. Das heißt, wie viele Filme hast du denn schon gesehen?
Oh, das habe ich schon viel vorbereitet. Wie habe ich gesehen? Ich glaube, so um die 15 sowas, glaube ich. 15, 16, 17 Filme so ungefähr. Müsste es jetzt gewesen sein jetzt, ja.
Ich bin gerade überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Filme in meinem ganzen Leben im Kino gesehen habe, wie du in dieser Woche jetzt hinter dich gebracht hast, oder?
Ja, also gestern allein habe ich 4 Filme gesehen. Also gestern war es am meisten. Ich gebe auch Tage, da habe ich schon weniger gesehen. Aber gestern allein waren es schon 4 Filme. Das, also ja, es läppert sich dann doch ein bisschen.
Ja, und du hast es gesagt, du bist für die Schwule Filmwoche da. Gibt es denn vieles Interessantes, schwule Highlights, die dann auch was für die Schwule Filmwoche wären oder überhaupt?
Also ich muss sagen, es ist ja etwas mau. Ich war jetzt auch nicht nur in queeren Filmen diesmal drin, einfach ein bisschen, weil manchmal gar nichts lief in die Richtung. Es ist recht mau. Dieter hat mir heute früh mal die Zahl durchgegeben, was wirklich Queer.de von 15 Filmen gesprochen hat. Das mag auch sein, tatsächlich, aber es ist natürlich dann aufgeteilt auf lesbische Filme, schwule Filme, Transfilme, auch Kurzfilme teilweise auch. De facto ist es dieses Jahr, finde ich, besonders dünn und ich habe anfangs auch gedacht, naja, vielleicht ist es nur bei den schwulen Filmen so. Habe aber auch die Freiburger Dessen-Filmtage getroffen. Wir haben da auch so ein Treffen gehabt mit anderen Festivals. Und die haben aber gesagt, nee, bei ihnen ist es aber auch nicht anders. Weil ich dachte erst, naja, vielleicht sind es ja nicht ein paar lesbische Filme mehr. Ist aber auch nicht so. Also ich finde es dieses Mal ein bisschen mau. wenngleich ein paar Perlen dabei sind.
Ja gut, wenn du sagst, es sind ein paar Perlen dabei, dann gibt es irgendwas, was du uns schon ans Herz legen möchtest?
Also ganz, ganz toll zum Beispiel fand ich einen Film, der heißt Young Hearts, also der müsste fast ein Klassiker werden. Es ist ein belgischer Film und das Schöne an dem Film ist eigentlich, es geht um einen 12-jährigen Jungen, der in sich einen Nachbarjungen praktisch verliebt. Und interessanterweise die ganze Gesellschaft drumherum ist eigentlich sogar ganz offen. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle irgendwie homophob sind, weil man so einen anderen Film kennt. Es ist auch nicht so, dass der Film alles ganz neu erzählt. Also man hat viele Sachen schon mal irgendwie in einer anderen Art schon mal gesehen. Spannend ist aber, die drumherum sind eigentlich ganz fair zu ihnen, liberal. Er kriegt auch gleich den anderen fast schon, also er küsst ihn auch schon bald und so weiter. Aber er selber kriegt Krise mit 12 Jahren und zieht sich dann zurück und ist dann ärgerlich und irgendwie er selber ist dann für sich selber eigentlich das große Problem. Genau, das ist eigentlich so eine besondere Perspektive eigentlich ein bisschen gewesen. Das Band ist sehr spannend, deswegen auch, weil die haben wirklich 12-Jährige genommen, die spielen, und die spielen wahnsinnig gut in diesem Film. Also wirklich, also die rühren einen zu Tränen. Auch alle anderen spielen wahnsinnig gut, auch die Eltern und so weiter. Das liegt ein bisschen daran, weil der Regisseur selber aus diesem Dorf vollkommen, wo das gespielt wird, wo das Ganze spielt und das seine eigene Geschichte ein bisschen da auch erzählt hat und das ganze Dorf da wohl auch mitmacht in dem Film. Also die in einem Haus war die Requisite, im anderen war die Maske, im dritten waren die Garderoben und die Nachbarn, die Tanten und Onkel, die haben dann Kuchen vorbeigebracht beim Drehteam und so weiter. Und auch die Schauspieler an sich kannten sich teilweise auch. Also es ist eine sehr familiäre Geschichte und das hat wohl dazu geführt, dass der Film wirklich sehr ans Herz geht und man sich noch wirklich alles auch richtig abnimmt.
Ja, das war jetzt ein Beispiel. Gibt es noch mehr oder willst du? Ich möchte nicht zu viel aus dir rauskitzeln, weil Dieter steht neben mir und der will nächste Woche ja auch noch Infos von dir bekommen. Also ja, nicht, dass wir alles verschießen jetzt schon.
Ja, also eine Sache, was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, ist der Film Waldiger nach dem berühmten queeren Aktivisten eigentlich hier, auch ein bisschen Fotograf auch hier in Berlin, der leider sehr früh verstorben ist an den Folgen von HIV oder AIDS. Und da hat sich dann meines Wissens am Ende umgebracht. Da gibt es eine Doku drüber, eigentlich über sein Leben, über seine ganze Arbeit im Endeffekt so aber auch so sein Dahinsiechen am Ende. Aber eine sehr, sehr, muss sagen, sehr aufwendige Doku, auf jeden Fall gut gemacht, mit sehr vielen Zeitzeugen, sehr spannenden Leuten. Und wir haben ja mal so eine Feature gemacht über den alten Matthäuskirchhof hier in Berlin. Und ich habe sehr viele Leute auf der Leinwand gesehen oder sehr viele Namen auch gehört, die wir damals ein bisschen kennengelernt haben bei der Gelegenheit. Also es ist eine sehr schöne Doku, muss ich sagen. Und packt sehr und zeigt so ein bisschen das Leben, so vor allem das queere Leben auch 70er, 80er, 90er Jahre eigentlich hinein, zeigt so ein bisschen auf.
Ja, das ist auch interessant. Und sind das irgendwelche Sachen, die wir dann vielleicht auch in Freiburg dann bei der Filmwoche sehen könnten? Oder ist das alles noch sehr...
Ich kann es natürlich irgendwie bestimmen, aber ich gehe davon aus, dass die beiden Filme, die ich jetzt nannte, dass wir auf jeden Fall versuchen werden, bei der Filmwoche in Freiburg auch zu zeigen. Zumal wir ja dieses Jahr auch unser Jubiläum haben bei der Filmwoche und wahrscheinlich dann solche Filme auf jeden Fall noch einbringen müssen. Beide, natürlich einer der Zeitzeuge, natürlich sehr spannend mit Waldiger. Und der andere natürlich ein schöner, frischer, neuer Film mit jungen Leuten, wo man dann immer nur sagt, naja, die Filmwoche ist vielleicht in die Jahre gekommen, kann man sagen, nee, guck mal, es ist immer noch ein wichtiges Thema, wird mit jungen Leuten immer noch verfilmt und es ist ganz anders vielleicht wie vor 40 Jahren, wie man mit dem Thema Coming Out umgeht und so weiter. Also ich denke, dass wir bei beiden Filmen versuchen, die zu kriegen.
Jetzt sind wir bei der schwulen Welle ja sehr tolerant. Das heißt, hast du auch irgendwelche nicht queeren Filme gesehen, die erwähnenswert wären?
Ja, ich habe tatsächlich einige so ein bisschen gesehen. Also zum Beispiel aus dem Wettbewerb habe ich A Different Man gesehen. Da geht es eigentlich darum, einen Mann. Am Anfang habe ich erst gedacht, das wäre ein ganz billiger 60er-Jahre-Abklatsch von irgendwelchen Horrorfilmen. Aber tatsächlich hat er eine ganz schlimme Krankheit mit Tumoren im Gesicht und sieht aus wie eine Horrormaske eigentlich im Endeffekt so. Und und der versucht damit sich durchzuschlagen, versucht irgendwie eine Heilung zu finden. Wird natürlich von der Gesellschaft schon eigenartig begutachtet. hat eine Nachbarin, die dann sehr aufdringlich ist ihm gegenüber, die aber Drehbuchautorin ist. Auf jeden Fall, der Plot ist dann im Endeffekt so, dass er tatsächlich durch irgendeine Wunderheilung oder durch ein Experiment tatsächlich diese Tumore weggehen, der plötzlich dann wieder ganz normale Haut hat und ganz normal aussieht. Und das aber dann auch tatsächlich verheimlicht und sagt, er sei verstorben und dann ein neues Leben beginnt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, zumal die Nachbarin mittlerweile dann sein Leben, also was sie mitbekommen hat vorher, als sie noch diese Krankheit im Gesicht hatte, das hat sie als Theaterstück verarbeitet und er dann mehr oder weniger bei ihr dann die Rolle übernimmt von seinem eigenen Leben, ohne dass sie das lange Zeit bemerkt. Also das fand ich ein sehr spannender Film, das ist im Wettbewerb gewesen. Und dann gibt es noch einen weiteren Film, den ich aus dem Wettbewerb gesehen habe, Another End. Da geht es eigentlich auch um eine Art Science-Fiction-Film. Da geht es eigentlich darum, dass es wohl eine Möglichkeit gibt, dass man, wenn jemand verstorben ist, wie zu früh, und man kann sich nicht verabschieden können, dass man durch bestimmte Methoden die Person wieder auferstehen lassen kann, wo die Person gar nicht mehr existiert. Also fremde Probanden, sehen dann plötzlich so aus wie die verstorbene Person und man kann plötzlich mit denen, und die kriegen aber das Wissen in Intus gesteckt, also dass die, und die können für eine bestimmte Zeit dann nochmal mit dem Wissen der verstorbenen Person praktisch dem, ja, einem begegnen und man kann Abschied nehmen von der Person. Das fand ich auch ein sehr spannender Science-Fiction-Film, würde ich mal sagen.
Ja, hört sich sehr gespannt an. Jetzt habe ich der Presse entnommen, dass heute eine ich sag mal, eine Ehrung für Edgar Reitz stattgefunden hat. Und da musste ich sofort an dich denken und an unsere gemeinsame Jugend, weil da der Name hat mir sofort was gesagt. Da warst du zufällig auch dabei, oder?
Ja, da war ich auch dort bei der Ehrung. Ja, genau. Also ich muss sagen, also es ist ja für mich auch wirklich eine ganz große Persönlichkeit gewesen, weil ich ja diesen 16-Stunden-Film, der als Serie dann rauskam, Heimat, der sehr verschlungen habe. Und natürlich mein Bild, der Bundesrepublik praktisch zwischen 1918 bis 80 ja sehr geprägt hat, weil der so eine Provinz im Hunsrück spielte und da so eine Familie in Schabach praktisch dann spielt und der hatte viele andere tolle Filme gedreht und der wurde heute geehrt auf jeden Fall und hat auch gleichzeitig einen neuen Film mit 90 Jahren gezeigt, der heißt Filmstunde 23, eine Doku, die dann auch gleich Welturführung hatte und es war ein sehr bewegender Moment, auch überhaupt Edgar Reitz zu sehen, diese Preisverleihung zu sehen und es war, also ihr habt schon, das war ein großer Moment auf jeden Fall.
Ja, dann will ich noch mal ganz kurz zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast den alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg erwähnt. Ich kann mich an dein interessantes Feature, was du damals gemacht hast, noch sehr gut erinnern. Und bin, als ich war jetzt auch vor kurzem in Berlin, da bin ich zufälligerweise auch über diesen Friedhof gestolpert sozusagen. Musste sofort an dich und an deinen interessanten Bericht denken. Hast du den auch noch mal besucht?
Ja, auch witzigerweise heute, weil ich jetzt nach dem inspiriert von dem Baldiger-Film dachte, jetzt muss ich zu dem Grab gehen, weil ich wusste nicht mehr, wo seins ist. Ich muss auch fairerweise nicht sagen, ich habe es heute nicht gefunden. Ich bin da ein bisschen Eile hin, es hat ein bisschen geregnet. Bin dann noch ein bisschen rübergelaufen über den Friedhof, habe aber das Grab von ihm nicht gefunden. Da muss ich also nochmal irgendwann hingehen. Aber genau, heute war ich nochmal dort gewesen, weil das mit dem Feature, das hat mich damals sehr bewegt. Die ganzen Geschichten, die ja praktisch auch wieder so ein bisschen so die queere Geschichte der 80er, 90er Jahre und 2000er, also die Nullerjahre praktisch, ja, dann wieder gespielt sind, weil sehr viele Menschen, die an HIV damals verstorben sind oder mit HIV verstorben sind, da ja auch liegen. Und ja, es hat mich damals sehr bewegt und eigentlich jetzt noch immer. Also von da finde ich den Friedhof toll, zumal da auch Leute wie Gio Reiser liegen, die da und oder zum Beispiel die Brüder Grimm liegen ja auch dort. Also auch sonst ein historisch sehr spannender Friedhof.
Ja, ich war eben vor ein paar Tagen auch dort und ist sowohl quasi ein Promi-Friedhof, aber auch ein Friedhof, der wo viele LGBTQI-Menschen liegen oder wo für die Mahnmale aufgestellt wurden. Also ein sehr beeindruckender Ort in Berlin-Schöneberg.
Ja, die Gräber sind auch sehr spannend gemacht. Also haben sehr viele Bilder da. Man sieht sehr viele Bilder von Leuten, also sehr viele Fotos. Das ist mir aufgefallen, also man sieht dann sofort, man steht einfach nur Heinz da oder irgendwie und ein Bild. Man ist dann sehr, man fühlt sich immer so berührt und man merkt, dass irgendjemand das vielleicht auch mit sehr viel Liebe oder Freundschaft irgendwie hingemacht, das Grab da mal gestaltet oder ein Boxer, der hat einen Boxring als Grabstein. Das ist schon sehr spannend dort mit dieser Friedhof.
Ja, ich fand es auch interessant. An einigen sind dann QR-Codes, wo man dann Videos oder ja die Geschichte hinter dem Grab oder hinter der Persönlichkeit oder hinter einfach dem Menschen nochmal dargestellt wird. Und wer sich für diesen Bericht, den du gemacht hast, interessiert, die Sendung ist oder der Podcast ist immer noch bei uns auf der Webseite zu finden unter dem Stichwort Matthäus Kirchhof.
Ja. Genau. Und den Direktlink ist das Wichtige, das ist momentan noch bei rdl.de noch zu finden. Also da kann man auch momentan auch finden von der Sendung.
Also sowohl bei der Schwulenwelle wie auch
sowohl bei der Schwulenwelle als auch bei RDL.de.
Ja,
ich habe immer keine Ausrede, dich zu hören.
Genau. Ja, aber jetzt wollen wir dich nicht länger aufhalten, weil du bist ja quasi, musst noch arbeiten die nächsten Tage.
Genau.
Und damit du dann nächste Woche ausführlich noch weiter berichten kannst. Und wie wenn ich es geahnt hätte, dass du Rio Reiser erwähnst, haben wir den auf dem Plattenteller liegen, also nicht ihn persönlich, da liegt wie gesagt in Berlin auf dem Friedhof.
Naja, ich weiß nicht, wie viel davon noch tatsächlich da liegt.
Aber wir hören uns einen Song, der auch sehr viel Verbindung zu Berlin hat, nämlich Sonnenallee mit Rio Reiser. Und vorher verabschieden wir auch natürlich dich in den wohlverdienten Abend und dir noch ganz, ganz viel Spaß und interessante Filme in Berlin.
Ja, vielen Dank. Dann grüße ich euch auch natürlich vom Breitscheidplatz. Viele liebe Grüße ins Radio Dreieckland, ins Greta-Gelände. Und ich freue mich nächste Woche schon auf die Sendung auch mit Dieter. Und mal gucken, ob ich noch ein paar Sachen mehr da erzählen kann.
Alles klar, dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Hallo, ich bin Florian und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Ja, das waren 8 von 9 Beiträgen von Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024, das am letzten Freitag.
Auch bekannt als der Vorentscheid.
Genau, früher hieß es ja ein Lied für
Malmö oder
sonst was und in dem Fall wäre das für Malmö, aber man hat es jetzt umbenannt. Ob das jetzt irgendwie jetzt der große Schritt war, das weiß ich nicht. Warum nur 8 von 9? Deswegen, weil wir euch den 9. Teilnehmer gleich noch persönlich vorstellen werden. Ja, Dieter, hast du's gesehen?
Es wurde ja verlegt, verschoben und dann bin ich ins Bett und habe dann meinen Fernseher programmiert und der hat dann beschlossen, nö.
Oh.
Also sprich, am nächsten Tag war nichts auf der Festplatte beziehungsweise die Festplatte war überhaupt nicht mehr erkannt, also der verliert das halt. Und dann habe ich mir halt eben in der Mediathek das mal angeguckt später.
Genau. Also es hat stattgefunden um 22.20 Uhr, eigentlich sollte es 22.05 Uhr stattfinden. Die Viertelstunde wird das nicht mehr den Kohl nicht fett gemacht haben, aber die Frage ist, ob es Sinn macht, es so spät zu senden. Man will vermutlich das ältere Publikum raushaben, dass es sich verjüngt, aber irgendwie ich weiß nicht, ob das hier aufgeht.
Ja, die Jugend ist doch da noch nicht wieder zurück vom Party machen um die Uhrzeit.
Ja, meine Jugend, die guckt ja eh alles nur im Streaming und so weiter an und da macht eine Sendung, wo live abgestimmt werden muss, sowieso keinen Sinn mehr. Also von daher, naja.
Gab es eigentlich irgendwelche Zahlen über die absoluten Stimmabgaben?
Oh, hätte ich nachgucken können. Ich weiß nur, dass es nicht so dolle war.
Aber so im Vergleich zum letzten Jahr war kein so signifikanter Unterschied, was ich gar nicht mich erinnern kann. Ne?
Ja, gut, viel schlechter konnte es ja nicht mehr werden. Also, aber gut, ich war live vor Ort in der Halle, also ich hatte auch schon die Proben gesehen und war angenehm überrascht, weil ich hatte am Anfang auch nur das, was wir jetzt gerade gehört haben, im Schnelldurchgang quasi gehört und da war nichts dabei, wo ich dann gesagt hatte, ja, das hat mich jetzt richtig geflasht. Aber jetzt live war es doch ein relativ qualitativ hochwertiger Jahrgang. Also ich rede jetzt nur mal von den Stimmen. Mhm. Über die Songs kann man sich jetzt streiten, aber stimmlich hat sich da einiges verbessert, fand ich, im Vergleich zu den letzten Jahren.
Okay. Also mir ist aufgefallen, dass halt eben das Bühnenbild und die Lichtshow und sowas, das war richtig gut. Also da haben sie sich viel Mühe gegeben.
Ja, beziehungsweise es wird halt immer einfacher, weil früher musste man ja wirklich ganz viel auf die Bühne karren, stellen, räumen und dadurch, dass sie jetzt einfach halt diese Video- oder diese LED-Wände haben, hat man halt alle Möglichkeiten der Welt. Klar, es gab immer noch ein paar Props, wie man sagt, die auf die Bühne geräumt werden mussten, aber das stimmt schon. Das
ja, also es hat mich doch so auch an die große, echte Show erinnert. Es war alles ein bisschen kleiner natürlich, aber ja, weit ab von dem, was man halt noch vor so 20 Jahren hatte, ne, wo man halt dann nur einfach einen einfarbigen Hintergrund hatte und davor wurde dann halt getrellert, vielleicht noch eben mit einem Blumensträußchen irgendwo links in der Ecke. Also ja, es hat sich da schon einiges getan. Wird auch was fürs Auge geboten. Wurde ja auch.
Ich vermute, worauf du anspielst. Vermutlich tust du auf
die Stimme hat man nicht gehört.
Auf Marie Reim anspielen, oder?
Ja.
Gut, aber das war der Song, der hat auch wirklich optische Unterstützung gebraucht, oder? Also das war ja alles sehr.
Für einen Schlager war es doch nicht schlecht.
Für einen Schlager, ja. Ich meine, ich muss sagen, ich war ja wie gesagt in der Halle und bei den Proben. Also da sind sie ja gleich ohne Oberteil auf die Bühne gegangen zum Proben und so weiter. Und als sie dann plötzlich was angezogen haben, war ich dort schon bitter enttäuscht. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, also im ersten Teil haben sie was an und im zweiten Teil werden die Oberteile weggeschmissen. Und ehrlich gesagt...
Auch eine schöne Tradition.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wie Marie Reim aussah, weil da habe ich jetzt gar nicht hingeguckt.
Also sagen wir mal so, Marie Reim ist optisch doch deutlich höherer Hingucker als der spätere Sieger.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Okay, mehr erotische Nutzfläche hat der Sieger, gebe ich zu.
Eben, aber bevor wir jetzt hier weiter Body-Shaming betreiben, kann man zusammenfassen, dass Marie Reim eben die halbnackten Tänzer nicht viel geholfen hat. Sie ist also mit ihrem Song auf den 6. Platz von 9
damals nicht, oh Gott, die Burlesque-Tänzerin damals bei Oscar Sings und Dingsbum Swings oder wie die da hießen, die hat es auch nicht mal rausgerissen, ne, die sich da in dieser Wanne geregelt hat. Erinnerst dich noch? Ich weiß nicht, welches Jahr das war.
Das war in Moskau,
Ja, und es war nicht Dieter Wipp, aber so ähnlich.
Von Tees. Von Tees war das.
Genau.
Das Ergebnis ist anders ausgefallen, wie viele erwartet haben. Da wollen wir
aber eigentlich niemand erwartet, oder? Also ich habe nirgendwo was gelesen.
Ich meine, wir machen es so geheimnisvoll. Wir werden jetzt den Sieger noch nicht verraten, obwohl es die meisten ja schon wissen. Wir wollen jetzt einfach nur mal einen den Teilnehmern genauer beleuchten. Und zwar war das der, den ihr jetzt auch gerade im Schnelldurchlauf nicht gehört habt, der über ein ganz spezielles Verfahren, über so eine Wildcard quasi ins Rennen gekommen ist, nämlich der Florian, der ist über die Casting-Sendung Ich will zum ESC da reingekommen. Also ich meine, ich finde es mal für den Florian natürlich schön, dass er da reingekommen ist, aber ich finde es natürlich irgendwie auch ein bisschen so pseudomäßig jetzt dann noch so eine Wildcard und so zu machen, ich weiß es nicht.
Also Wildcard war schon in anderen Jahren nicht die schlechteste Nummer, kann ich mich noch erinnern, aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was es war, aber ich war dann schon mal angenehm überrascht. Aber weißt du, was Florian mit Radio Dreieckland gemeinsam hat?
Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist einer von den Jungs mit dem Y.
Genau, das Y-Chromosom bei unserem Sender, wie auch beim Florian.
Stimmt, Florian. Er wird nachher auch gleich erzählen, wie es zu diesem Y kam. Wir haben dann später auch noch jemanden im Interview, der auch ein I durch ein Y ersetzt hat. Aber dazu später mehr. Jetzt hören wir uns einfach mal den Florian an, den ich in Berlin vors Mikrofon bekommen habe. Und natürlich auch seinen Song. Und in einem Rutsch werden wir uns dann gleich noch unseren nächsten Interviewpartner, zumindest musikalisch, anhören, nämlich den Rick. Das jetzt alles mal in einem Rutsch. Am Mikrofon habe ich nun Florian, einen von den 9 Teilnehmenden von Eurovision Song Contest, das Deutschfinale. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg. Hallo Florian.
Hi, hi, seid gegrüßt.
Florian mit Y, was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Überlegung, die kam vor dem ersten Release vom Song, weil auf Spotify, wenn man sich nur Florian nennt, den Nachnamen war von Anfang an klar, das ist zu kompliziert, nehmen wir nicht mit rein. Die Leute hätten es einfach nicht gefunden. Dann habe ich das I durch das Y ausgetauscht. Sieht zum einen, wenn man ein Logo macht, ein bisschen besser aus. Und zum anderen kann man mich jetzt einfacher im Internet finden.
Vor einer Woche wusstest du noch gar nicht, dass du morgen dabei sein wirst. Wie waren denn die letzten Tage für dich?
Es war absolut wild. Also die ersten 2-3 Tage konnte ich es überhaupt noch nicht realisieren, was auf mich gerade einprasselt. Von Termin zu Termin wurde es dann realer. Also als dann die Calls wegen des Stagings war, nochmal Interviews dazu kamen, habe ich langsam gecheckt, was Sache ist. Es ist mega eine eindrucksvolle Zeit. Und für mich war mit dem Sieg bei Ich will zum ESC sofort klar, ich setze mich nicht unter Druck, das deutsche Finale gewinnen zu möchten, weil es für mich jetzt so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung diese Woche jetzt erstmal ist. Ich möchte so viel aufsaugen von Erfahrungen, von den Vocal Coaches, den Moment auf der Bühne genießen, die Proben genießen, und die Woche macht wahnsinnig viel Spaß und ich habe hier gerade wirklich die Zeit meines Lebens.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dich entschieden hast, bei Ich will zum ESC teilzunehmen? Wann war denn das?
Das war Ende September, also ich saß dann in meinem Hamburger WG-Zimmer und habe überlegt, ESC, ich hatte schon immer mal geträumt mitzumachen und habe aber den richtigen Moment bisher verpasst. Und an dem Samstag hatte ich nichts zu tun, ich habe dann ein bisschen auf meinem Handy geguckt nach einem Video, welches ich einschicken könnt. Und ich hatte ja bis dahin keinen eigenen Song, deshalb konnte ich mich nur mit einem Cover bewerben. Und dadurch, dass es dieses Jahr wieder möglich war, habe ich mir ein Video rausgeguckt, hab's eingeschickt und gedacht, ich habe nichts zu verlieren, was daraus entsteht. Umso schöner, wenn ich mal die Chance krieg. Und wenn nicht, ist die Fallhöhe recht gering, aber es hat jetzt irgendwie geklappt und ich bin weitergekommen, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und was an so einem trüben Samstag in Hamburg entstehen kann, hätte ich damals nicht geglaubt.
Also du hattest dir nicht vorstellen können, jetzt hier zu sein?
Ja, absolut nicht. Also für mich war von Anfang an klar, ich sehe es so challenge-mäßig von Runde zu Runde und hatte am Anfang noch gar nicht so das große Ziel, ich muss jetzt auf jeden Fall im deutschen Finale landen und habe mich eher von Runde zu Runde vorangearbeitet.
Hast du dir vorher schon überlegt gehabt, für welchen Coach du dich entscheidest, Ray Garvey oder Conchita, oder hat sich das ganz spontan ergeben?
Also ich wäre auf jeden Fall für beide Coaches offen gewesen. Ich liebe Conchita, sie ist eine ESC-Legende und eine Ikone. Ray war für mich auch immer ein richtig faszinierender Künstler, ein Vorbild. Meine Mom ist großer Ray Garvey-Fan und deshalb war da so die emotionale Connection noch ein bisschen größer, weil ich mit seiner Musik lange aufgewachsen bin. Und deshalb war für mich so von Anfang an klar, wenn beide ihr Herz nach oben stellen, würde ich durch die emotionale Verbindung über meine Mutter auf mein Herz hören und mehr mit Ray gehen.
Du hast es offensichtlich nicht bereut.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es war eine wunderschöne Zusammenarbeit mit Ray und hat mich auch gepusht und unterstützt, wo ich es gebraucht habe.
Nun zu deinem Song Scars, also Narben. Was steckt denn da dahinter?
In meinem Song Scars habe ich zum einen persönliche Erfahrungen verarbeitet, emotionale Wunden, seelische Wunden. Wir alle tragen Selbstzweifel mit uns rum, werden verletzt im Laufe unseres Lebens. Und ich war auch immer so der Mensch, ich habe stark an mir gezweifelt. Ich habe oft mir sehr viel aus Meinungsbildern von anderen was gemacht. Es ging so weit, dass ich mich stellenweise gefragt habe, wo gehöre ich überhaupt hin? Bin ich so richtig, wie ich bin? Und habe mich da lange Zeit sehr, sehr oft in die tiefsten Tiefen runterziehen lassen und habe da richtig tiefe Wunden davon getragen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe oder realisiert habe für mich, ey Flo, es ist genauso richtig, wie wir sind. Die Wunden werden zu Narben und Narben sind letztendlich stärkeres Gewebe. Und genau diese Narben erzählen dann von diesen Wunden und negativen Erfahrungen, die uns stärker gemacht hatten oder haben. Und das ist ein richtig geiler Grund, stolz drauf zu sein. In unseren Narben liegt unsere Schönheit. Wir sind markant durch unsere Narben und die machen uns stärker und genau darauf kommt es an. Und ich möchte deshalb mit dem Song anderen Menschen auch Mut machen, die sich damit identifizieren können, die auch sehr oft am Zweifeln, am Struggeln sind, dass es genau diese Wunden und Narben braucht, um zu starken Menschen zu werden.
Der Song ist ja im Bootcamp entstanden und wie lief denn das ab? Wie konntest du genau diese Sachen, wie konntest du diese Themen einbringen? Wie war der Prozess? Wie ist der Song entstanden?
Der Song ist recht, ich konnte meine Ideen voll und ganz einbringen. Wir hatten nach den Dreharbeiten von Ich will zum ESC einen Zoom-Call, in dem Ray war. Ray hat mir den Produzenten live vorgestellt, mit mir dann den Song geschrieben und mitproduziert hat, oder er hat ihn vollständig selbst produziert, aber mitgeschrieben hat. Und wir haben dann immer regelmäßig uns zu Zoom-Calls getroffen, haben Themen gebrainstormt, über was möchte ich schreiben, hab dann ein bisschen tiefer noch erzählt, haben dann schon die ersten Textbausteine versucht zu schreiben und haben dann immer Ray Ideen durchgeschickt und gezeigt, was wir so gemacht haben, haben dann die ersten Melodien aufgenommen und waren da in regelmäßigem Feedback-Austausch mit Ray, haben uns dann wieder zu Feedback-Zoom-Calls zusammengeschlossen und letztendlich war dann nach 6 Wochen hatten wir den Song geschrieben. Ich bin dann im Dezember nach Berlin gekommen, um den aufzunehmen. Hatte dann im Januar nochmal einen Studiotermin mit, also bei dem Studiotermin im Januar war dann auch Ray mit dabei. Er hat dann nochmal Feedback gegeben, wir haben nochmal ein paSachen umgestellt, ausprobiert und ich glaube, es gab 9 verschiedene Versionen von dem Song, bis er so wurde, wie er jetzt ist. Und fand es absolut schön, dass Ray uns da losgeschickt hat, Vertrauen geschenkt hat und gesagt hat, macht mal, es soll authentisch bleiben, legt voll und ganz deine Emotionen rein, aber ich bin da, wenn ihr was braucht. Ihr könnt jederzeit euch Feedback einholen und so haben wir es dann auch gemacht.
Ja, und morgen fällt es die Entscheidung. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was es bedeuten würde, wenn du morgen gewinnen solltest, wie die nächsten Wochen ablaufen könnten?
Also ich glaube, das wäre absolut wild, wenn ich morgen gewinne. Ich glaube, ich wäre erstmal komplett genauso platt wie letzte Woche, nur vielleicht noch für einen längeren Zeitraum. Bin mir aber sicher, dass so viel Zeit dann gar nicht da ist, das zu realisieren für mich, weil es dann auch schon weitergeht mit Presseterminen, dann geht es natürlich darum, den Song nochmal auf die noch größere ESC-Bühne zu bringen mit einem Staging, mit im Look und Promo zu machen für den Song, auch dass international schon mal die ersten Resonanzen noch weiter reinkommen. Und ich glaube, dann ist einiges los, wenn ich morgen da gewinnen würde.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir alles Gute zu wünschen, viel Glück und auch vor allem viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Hi, ich bin Rick. Ich bin Sänger und Songwriter und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Rick mit Oh Boy, ja, und unser...
Und gleich, Rick mit Y.
Auch mit Y, wie Florian mit Y und wie Radio Dreieckland mit Y. Ja, das ist wohl gerade Mode. Ja, den werden wir auch gleich nochmal hören im Interview. Hoch gehandelt als Favorit, auch dein Favorit gewesen?
Definitiv in der linken Tabellenhälfte. Nein, also definitiv keiner von den Songs, wo ich gesagt hätte, oh Gottes Willen, Himmels Willen, gar nicht. Ich fand ihn jetzt eben so zum Normalhören einfach ein bisschen zu schwer. Mhm, genau. Aber auf der Bühne mit entsprechendem Tamtam dachte ich, das ist ein guter ESC-Song.
Ja, mir ging es gerade andersrum. Ich habe es im Vorfeld auch als Favoriten gesehen und als ich ihn auf der Bühne gesehen habe, war eine sehr stimmungsvolle, eine sehr eindrucksvolle Inszenierung. Er stand im Prinzip auf einem Fleck, war aber mit Licht gearbeitet, das Gesicht so halber verdeckt und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, vermutlich zu schwer, zu sperrig für das normale ESC-Publikum und vermutlich ist es genau so dann auch passiert, weil er war ja wirklich in der Fanbase, wie aber auch bei den Wettbüros und so weiter, war er ganz klar Favorit. Und darauf habe ich ihn auch angesprochen, werden wir gleich nachher hören. Die Interviews sind im Übrigen vor dem Finale, haben die stattgefunden. Das ist halt besonders interessant, wenn man jetzt ein bisschen klüger ist davor.
Ja, klar.
Ja, also er hat den dritten Platz im Endeffekt gemacht. Das war sein zweiter Versuch. Aber bevor wir jetzt lang da...
Aber hat sich ja verbessert im zweiten Versuch.
Ich hab's gar nicht im Kopf, was der erste war.
Also er wäre bestimmt nicht Platz 1 oder 2.
Nee, 1 sowieso nicht. Ja, hören wir doch einfach jetzt Rick im Gespräch mit der schwulen Welle, sprich mit mir, vor dem Finale.
Am Mikrofon habe ich nun Rick, einem von 9 Teilnehmenden von Eurovision Song Contest, das deutsche Finale. Wie fühlst du dich denn einen Tag jetzt vor der großen Entscheidung?
Gut, ich fühle mich gut. Ich bin natürlich aufgeregt, aber freudig erwartend. Ich habe total Bock. Die Bühne ist mega. Die Inszenierung wird, glaube ich, sehr schön. Und ich freue mich einfach auf einen ganz tollen Abend, einer ganz tollen Show.
Das ist ja dein zweiter Anlauf. 2018 hast du ja schon bei Unser Lied für Lissabon teilgenommen, den dritten Platz gemacht mit You and I. Warum jetzt nochmal? An der Langeweile kann es nicht liegen, so viel wie du ja sonst noch machst, oder?
Ja, nee, das stimmt tatsächlich. Genau. Ich habe schon viel zu tun, aber es ist die große Leidenschaft für den ESC und der Traum, auf dieser großen Bühne zu stehen, den ich einfach immer noch träume und den versuche ich mir zu erfüllen. Natürlich dazu kommt, dass ich irgendwie glaube, dass ich einen schönen Song habe mit einer schönen Botschaft, den ich irgendwie mit vielen Menschen teilen möchte. Aber meine Leidenschaft für den ESC ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich jetzt nochmal dabei bin.
Du hast ja in Schweden gelebt und studiert und jetzt findet der ESC wieder in Schweden statt. Hat das auch ein bisschen Ausschlag gegeben, jetzt genau da teilnehmen zu wollen?
Ja, an sich schon. Also ich kann das nicht leugnen. Als Loreen gewonnen hat, und ist irgendwas von ihr passiert und dann habe ich natürlich verfolgt, wo findet der ESC statt und dann ist es Malmö geworden und dann habe ich gesehen, dass der NDR nach Beiträgen sucht und dann dachte ich, okay, ich muss es eigentlich nochmal versuchen und es wäre schon schön und verrückt, wenn es wirklich klappt und dann, genau.
Ja, du hast den Song schon angesprochen, Oh Boy, wurde der speziell jetzt für den ESC geschrieben oder hattest du den sowieso vor zu veröffentlichen?
Ich hätte den sowieso veröffentlicht. Der war vorher schon geschrieben und wurde auch schon so ein bisschen dran rumproduziert. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, der ist wie gemacht für diesen Contest. Und als dann eben dieser Aufruf kam vom NDR, dass man sich bewerben kann, habe ich gedacht, okay, ich muss das versuchen. Und wenn mit einem Song, dann mit dem, weil der irgendwie genau dahin passt. Ja.
Okay, wenn du jetzt sagst, der passt genau dahin, dann musst du auch erklären, worum es da geht, warum er jetzt so gut passt.
Absolut. Ich glaube, es geht also erstmal so übergeordnet um Freundschaft und Liebe. Es geht um die Frage, wann Freundschaft aufhört und wann Liebe anfängt und ob nicht Liebe eigentlich auch ein Teil immer ist von ganz tiefen Freundschaften. Und das ist ja erstmal was grundsätzlich, glaube ich, uns alle irgendwie beschäftigt im Leben. Für mich persönlich ist es ein ganz besonderer Song, weil ich damit auch eine Geschichte verarbeite aus meinem Leben, in der es um die Liebe zum besten Freund geht und wie man das handelt, wenn die nicht erwidert wird. Und man versucht irgendwie sich ja aus einer Beziehung zu lösen, die eigentlich so wichtig ist für einen selbst, weil das eben auch der beste Freund ist. Dieser Kampf, um den geht es genau.
Also ist der Song offensichtlich queer. Wolltest du unbedingt einen queeren Song machen oder war es einfach das Thema jetzt, ich sag mal, zufällig da, oder war dir das schon wichtig jetzt im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest?
Also dadurch, dass ich ja selbst queer bin und das deswegen ein ganz essentieller Bestandteil meines Lebens auch ist, war das dann eher eine Selbstverständlichkeit für mich. Es war jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus gewollt. Aber klar ist mir das wichtig. Also ich bin eine queere Person, ich trete ein für queere Rechte, ich engagiere mich und ich möchte einfach für unsere Community irgendwie auf dieser Bühne stehen auch. Ist mir sehr wichtig und deswegen passt es umso besser mit dem Song jetzt.
Und machst du dir keine Sorgen, dass das jetzt in manchen Ländern eher negativ gewertet werden könnte, oder sagst du es gerade erst recht?
Unbedingt. Also ich möchte nicht provozieren oder irgendjemanden vor den Kopf stoßen, aber letztendlich tue ich ja nichts, was irgendjemandem schadet, sondern ich stehe da und erzähle aus meinem Leben und erzähle von Liebe. Und ich glaube, das ist erstmal nichts, was einen vor den Kopf stoßen sollte. Zumindest ist das mein Empfinden. Und deswegen letztendlich mache ich mir dann keine Sorgen, ob ich dann weniger Punkte bekomme oder nicht, weil letztendlich zählt für mich erstmal die Message, die ich damit auf die Bühne bringe, genau.
Und die Message, die scheint ja ganz gut anzukommen, weil in den Wettbüros und auch in Fanforen wirst du ja hoch gehandelt, auch als Favorit. Ist das für dich jetzt eher eine Belastung oder feuert dich das an, dass du dir sagst, ja, ich bin auf dem richtigen Weg?
Es ist genau beides tatsächlich. Also ich bin sehr aufgeregt und die Favoritenrolle, die mir jetzt ein bisschen zugeschrieben wurde, die macht schon was mit einem, die erhöht auf jeden Fall den Druck. Gleichzeitig ist es aber genau deswegen auch Motivation. Also ich habe das Gefühl, dass wenn alles passt und alles gut läuft, dann ist diese Reise nach Malmö wirklich zum Greifen nah. Und deswegen befeuert mich das sehr. Aber ich versuche immer auch da nochmal durchzuatmen und zu sagen, hey, das Leben ist das Leben. Und mit dieser Show und mit dieser Entscheidung steht und fällt jetzt nicht irgendwie, was ich in den nächsten 20 Jahren tue. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Und trotzdem würde ich mich natürlich total freuen, wenn es klappt, ja.
Bist du dir auch bewusst, was es dann bedeutet, wenn du jetzt morgen gewinnen solltest, was die nächsten Wochen auf dich zukommt? Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder ist es noch ganz weit weg?
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber ich drücke das gerade weg, weil ich versuche nicht daran zu denken. Ich versuche nicht an den Moment zu denken, was passiert, wenn ich es wirklich schaffe. Ich weiß, was kommt. Ich glaube, vorbereitet darauf bin ich noch nicht, aber jetzt zählt für mich erstmal heute die Probe, morgen der Auftritt. Und genau.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir die Daumen zu drücken, ganz viel Glück zu wünschen und toi, toi, toi.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Auf der Flucht von Isaac, hier bei uns, bei der Schwuchtelwelle.
Ja, Always on the Run, ja, auf der Flucht, so kann man es interpretieren. Der Siegersong von Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024 und damit unser Vertreter beim Eurovision Song Contest im Mai in Malmö Platz 1. Ja, Dieter.
In Malmö noch nicht Platz 1.
Nein, hier Platz 1 und in Malmö dann dabei, ja.
Ja, dabei, genau. Olympische Gedanke, dabei sein zählt.
Ja, immerhin, wenn es gab immer wieder nach solchen Wettbewerben, nach dem Vorentscheid, Streitereien wegen den Jurys und wegen dem Publikum und sonst was, ob man Jurys braucht, ob man Televoting braucht, ob das nur das eine oder nur das andere. In dem Fall gibt es keinen Grund zur Diskussion. Bei beiden ist er auf Platz 1 gelandet mit der vollen Punktzahl 12 Punkte. Also von daher gibt es da wenigstens mal keine Diskussion. Aber wir haben ja vorhin mit Rick gesprochen, der war Favorit. Der hat es leider nur auf Platz 3 gebracht. Leider, es liegt im Auge des Betrachters. Und Max Mutzke, den ja auch viele vorne gesehen haben, als quasi den gestandensten von allen.
Das war eigentlich der bekannteste Name dann, ne?
Teil ja, der hat halt auch nur auf Platz 2 gebracht. Ja, also für dich eine Überraschung?
Bitte was?
Für dich eine Überraschung?
Für mich eine Überraschung? Ja. Also jetzt, nachdem ich den Titel zum, ich weiß nicht, vierten, fünften Mal gehört habe, da kann ich jetzt auch mitwippen und so, aber beim ersten Mal ging der eigentlich komplett an mir vorbei. Also hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und das ist halt eben jetzt ein bisschen dann ein Riesenproblem bei einer Veranstaltung wie dem ESC, wo man halt eben nur diese drei Minuten hat, also im Gedächtnis zu bleiben. Ne?
Jein, ja. Also im Vorfeld ging der Song auch ein bisschen an mir vorbei. Aber als ich dann in der Halle war, ich war ja bei den Proben einen Tag vor dem eigentlichen Finale, und da hatte ich schon so einen Wow-Effekt, weil von stimmlich hat er echt die beste Live-Stimme von allen gehabt. Gut, hat auch einen Resonanzkörper dafür. Aber ja, was mich total enttäuscht hat, beziehungsweise nicht enttäuscht, weil ich habe eh keine viel großen Erwartungen an Schlager. Jetzt werde ich bestimmt gleich geschlagen von
manchen. Vom Schlägerschlager.
War jetzt Marie Reim, weil da war es zu offensichtlich, dass sie mit ihrem Song Naiv, dass sie sich da vier wirklich attraktive Männer zur Seite geholt hat, die dann im Laufe des Auftritts dann ihre Oberteile weggeschmissen haben und ihre gestählten Körper gezeigt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja. Der Song hat es leider nötig, auf solche Tricks zurückzugreifen,
Das Trickkleid hat doch eine lange Tradition.
Ja, aber Alex, normalerweise sind es die Singenden, die sich ihr Trickkleid vom Leib reißen, aber hier war es ja ganz klar das Beiwerk, das da ein bisschen nachhelfen sollte.
Wenn
die
vier jetzt nicht getanzt hätten, sondern die Trommel geschlagen hätten, noch möglichst mit Wasser bedeckt, hättest du es dann besser gefunden.
Ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall trotzdem nur für Platz 6 gereicht. Und unser Florian hat es leider nur auf den 8. Platz gebracht, aber er hat es ja vorhin im Interview gesagt. Also für ihn war das ein Riesenerfolg, überhaupt da dabei zu sein. Und das kann ich nur bestätigen. Also ich fand ihn echt sehr, sehr beeindruckend, wie er das Ganze als Laie sozusagen gemeistert hat und da dem ganzen Druck trotz allem standgehalten hat.
Auch das hat nicht jeder geschafft.
Ja, und dann hören wir jetzt doch mal uns nochmal Isaak an, also den Gewinner, und zwar bei der Pressekonferenz, die er zum Teil relativ unkonventionell bestritten hat. Das war also live in der Halle nach der Veranstaltung, nachdem das Publikum quasi rausgeschmissen wurde, hat noch eine Pressekonferenz, deswegen auch der Ton etwas hallig. Also wir sind immer noch in der Halle. Hören wir einfach mal rein, was Isaak der internationalen Presse zu sagen hatte.
Weißt du, was dich jetzt so bis Mai erwartet?
Absolut keine Ahnung. Also mir wurde halt gesagt, viele Termine, aber was heißt viele Termine? Ich habe keine Ahnung. Ich werd mich einfach überraschen lassen. Wir haben uns viel freigehalten. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Das ist schon mal gut. Und alles andere sehen wir, wie es kommt.
Was machst du bis Mai? Willst du an dem Song noch was ändern? Du hast den selber mitgeschrieben.
Ja.
Wie gesagt, hast du noch irgendwelche Ideen oder denkst du, prima, Hauptsache Gas geben?
Prima. Ich werde da nichts dran ändern. Der Song, der ist, was er ist, und der hat mir hier den ersten Platz beschert. Da wird nichts dran geändert.
Wie fühlt es sich an? Also es ist ja total interessant für dich jetzt auch mit den Fotografen zu spielen. Eine komplett neue Erfahrung. Erzähl mal, wie fühlt sich das an jetzt, so ein neuer Schritt?
Boah, es ist eine Übermannung, es ist eine Überforderung. Aber, also nicht, dass ich damit nicht klarkommen würde, aber es ist halt schon so, es ist viel, es ist gerade sehr, sehr viel. Mein Gehirn ist gerade auf Hochleistungsform.
Die Straßenmusik, wie geht's damit weiter?
Ich mach's, wo ich kann. Jederzeit, wenn es irgendwie möglich ist. Ich liebe Straßenmusik.
Du wirst wahrscheinlich da jetzt häufiger erkannt dann, oder? Wie wirst du damit umgehen? Wird mehr Geld in dem Beutel dann landen?
Ich hoffe, ich finde noch Orte, wo man noch normale Straßenmusik machen kann. Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ansonsten muss ich halt irgendwie ins Ausland oder so. Ah, nee, das ist. Ja, wir werden sehen. Ich lasse es einfach auch noch zukommen.
Ins Ausland geht's eh demnächst.
Wie geht es in Langau mit dem Stage Act? Bleibt das so wie geplant oder wird es geändert? Ich denke, wir werden unsere Köpfe definitiv nochmal zusammenstecken. Aber da habe ich mir bis jetzt noch gar keine Sorgen gemacht. Ich war jetzt komplett auf heute Abend fokussiert und alles, was danach kommt, habe ich komplett wegignoriert. Und wir fangen jetzt an. Lass uns überraschen. Dankeschön.
Ja, hallo, ich bin Veronika von der dpa.
Hi.
Und ich habe mich gefragt, wie feierst du denn deinen Sieg?
Na, das werden wir gleich sehen, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen morgen früh raus, aber was das schon.
Was ist deine größte Angst, was jetzt noch passieren könnte?
Was soll denn jetzt noch passieren? Dass ich sterbe? Keine Ahnung. Es gibt nichts, was jetzt noch irgendwie irgendwas vollkommen egal.
Hi, this is Sam from Uruguay. What kind of message do you want to spread across Europe this May with your song?
With my song, the message is that everyone is nothing but the average, even though you're special to some.
And what are you looking for most in Malmö?
For the stage, of course. Like, have you seen how big it is? It's like the biggest stage I've ever been on. Never had something like that before. Even this is the biggest stage I've ever been on. Like, with thousands of lights and I don't know what. I just can't wait. I just want to feel the stage and to feel the power of so many nations coming together to have such a strong event. This is what I'm looking forward to.
Thank you so much.
You're welcome.
Ja, die IBU ist ja etwas strenger, was jetzt den Text angeht. Und bei dir kommt ja auch eine Zeile vor mit Give a Shit. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, dass das vielleicht geändert werden muss?
Ja, sicher. Hammer.
Da kommt irgendwie so ein Psst. Oder so. Ja, na, also ich habe kurz vergessen, was es war. Aber es ist auf jeden Fall. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert und ich werde es auch live irgendwie. Na, man, diese Psst. Kriegen wir hin.
Alles kein Problem. Super. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast dich in die Bühne gerockt, hast doch die Expertenjurys heute aus dem Ausland begeistern können. Hättest du damit gerechnet und könnte das ein gutes Zeichen oder ein gutes Omen für Malmö sein?
Na, ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen für Malmö ist. Und wie gesagt, gerechnet habe ich mit gar nichts. Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Genau deswegen habe ich mich mit nichts irgendwie auseinandergesetzt, mir keine Analysen angehört. Weil das dann eben auch so, wenn du mit einem schlechten Bauchgefühl reingehst und so denkst, oh, das Internet sagt, der ist besser und in dem YouTube-Video haben sie gesagt, das ist deren Favorit und oh, und was ist mit mir? Und dann macht man sich so viel Gedanken um diesen Gesamtkomplex und ist weniger bei sich, sondern ist viel mehr bei den anderen Leuten. Was denken die von mir und wie komme ich bei denen an und so. Aber wichtig ist, wie du bei dir selbst ankommst und das ist wahrscheinlich bei denen auch genauso angekommen. Hoffe ich, denke ich, weil irgendwie ist diese Punktevergabe ja passiert. Und ich bin super dankbar, dass es so gekommen ist. Aber ich habe da absolut nicht mitgerechnet. Ich habe da gar keine Angst vor. Wie gesagt, ich mache, was ich am besten kann und ich mache es so, wie ich kann. Wenn es der letzte Platz wird, dann ist es so. Ich peile den ersten an. Ob das was wird, sehen wir dann. Ich bin bei mir.
Super Schlusswort.
Danke euch.
Dankeschön.
Schönen Abend euch.
Hallo, hier ist der Alex von der Schwulenwelle. Ich stehe hier gerade in Berlin auf dem Bahnhof Friedrichstraße. Vor 2 Tagen für euch beim deutschen Finale des Eurovision Song Contest 2024. Und gestern im Theater des Westens im Musical Kudamm 56. Ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
Berlin, Berlin, ja, wir sind immer noch in Berlin, ja. Und ich habe den Aufenthalt in Berlin auch genutzt, um mir nochmal das Musical Kudamm, was heißt nochmal, endlich das Musical Kudamm 56 anzugucken, das ja eigentlich schon längst vorbei ist. Aber sie haben nachdem in dem Theater Romeo und Julia, Liebe ist alles, lief, haben sie jetzt nochmal, um die Zeit zu überbrücken, bis zur Premiere von Kudamm 59 haben sie das Stück nochmal aufgespielt. Und ich hatte das Vergnügen, Nico Wendt, den wir schon im Interview hatten als Mercutio, konnte ich hier jetzt in der männlichen Hauptrolle des Freddys sehen. Und er hat dann auch diesen Song Berlin, Berlin gesungen. Die Aufnahme, die wir aber eben gehört haben, die war von Originalcast, nämlich David Jacobs. Und wo wir jetzt gerade schon beim Kudamm sind, machen wir gleich mal weiter mit einem weiteren Song, nämlich Herr K., gesungen von David Navornik. Das ist schon Ausblick auf Kudamm 59, das im Mai Premiere haben wird. Und wenn wir dann schon bei Kudamm 59 sind, hören wir dann gleich nochmal einen ganz besonderen, ganz, ganz, ganz neuen Song, der gerade erst veröffentlicht wurde, nämlich Zwischen Ost und West, gesungen von Philipp Nowicki. Und worum es darum geht, wird er uns dann gleich, bevor der Song dann nachher losgeht, selber erzählen, der Philipp. Aber jetzt erstmal Herr K., gesungen von David Nadvornik.
Hallo ihr Lieben von Schwule Welle Freiburg. Ich bin Philipp und ich spiele den Wolfgang im neuen Musical Kudamm 59 von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Annette Hess. Und ich freue mich riesig, euch daraus die neue Single Zwischen Ost und West zu präsentieren. Es geht um die verbotene Liebe und die Leidenschaft und Sehnsucht zwischen zwei Männern. Habt viel Freude beim Hören.
Philipp Nowicki, Zwischen Ost und West aus dem Musical Kudamm 59. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung, aber Dieter, nächste Woche gibt es natürlich wieder was. Was gibt's denn?
Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, wie es schön heißt, aber das wird keine Rolle spielen nächste Woche. Nein, aber Hartmut wird wieder zu Gast sein in der nächsten Sendung, denn er hat ja noch ein bisschen mehr zu erzählen in der Zwischenzeit. Werden sich ja noch ein paar Sachen ergeben, zum Beispiel die Teddy-Verweihung und so weiter. Aber über die Teddys werden wir zudem auch noch unseren ganz speziellen Korrespondenten, den Spezialkorrespondenten Hagen Gottschalk befragen können, beziehungsweise unser Ehrenmoderator Götz macht das. Wie all die letzten Jahre immer wieder, werden wir da auch noch fundierte und interessante Neuigkeiten bekommen. Und dann werden wir auch noch ein bisschen was fürs Heimkino, ein paar Tipps erhalten, was es denn noch so fürs schwule Auge zu sehen gibt.
Ja, sehr schön. Ja, und das war's nun, unser Berlin-Special von Gay Music Meets Gay Watch. Danke an euch fürs Zuhören und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es in Kürze als Download und Stream für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland. Zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
Einen herzlichen Dank geht natürlich auch an unsere Interviewpartner, die Teilnehmer bei Eurovision Song Contest 2024, das deutsche Finale, Florian und Rick.
Danke auch an unseren Doppelagenten Hartmut, der für die Schwule Filmwoche in Berlin ist und für die Schwule Welle berichtet.
Uns könnt ihr wieder am nächsten Donnerstag hören zur neuesten Ausgabe von Schwule Welle Gay Watch mit dem Schwerpunkt Berlinale.
Zum Abschluss noch ein paar musikalische Impressionen aus Berlin, die sich ganz nach durchzechter Nacht anhören. Peter Fox mit Schwarz zu Blau.
Und wir sagen schon mal, immer schön schwul bleiben.
Tschüss. Tschüss.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.